Und wie ich das erste Mal auf der Hünodier war, mit 300, habe ich gedacht, nein, also so fährt man nicht Auto. Das Auto geht nach links und nach rechts. Und da hat mich der Joe Siffert überholt mit einem 917er. Der hat sicher gegen 400 drauf gehabt. Da habe ich gesagt, ja, wenn der so schnell fahren kann, dann kann ich es auch. Bin ich an die Boxe gegangen, habe gesagt, wieso habt ihr mir kein schnelleres Auto? Der fährt ja an mir vorbei. Ich bin immer in der Nacht von 2 bis 5 bin ich gefahren, weil da gibt es die meisten Unfälle in Le Mans. Ich war der Zuverlässigste, weil ich ja hellwach bin, weil ich ein Nachtmensch bin, gell? Und dann komme ich zurück, gell? Da gibt es immer einen Käse-Wurstsalat und ein Bier. Und da kommt die Reporter und sagt, das ist aber nicht dein Ernst, gell? Sag ich, nein, weißt du, da ist Brunnenwasser drin, oder? Aber es war schon ein Bier, gell? Ich musste dann erst um 8 Uhr wieder fahren, dann war das wieder verdampft.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag für mich. Fast von Beginn meiner kleinen gemütlichen Podcast-Reihe an habe ich auf meinen heutigen Gast geschielt. Rennfahrer haben mir gegenüber immer wieder beteuert, dass sie bei ihm die schönste Zeit erlebt haben. Er hatte zu seiner Zeit eines der erfolgreichsten Privatteams und kaum einer hat erlebt, wie dicht Freud und Leid beieinander liegen können wie er. 1985 verunglückt Stefan Bellof in einem seiner Rennwagen in Spa tödlich. Er denkt ans Aufhören, rafft sich nochmal auf und nur ein Jahr später ist es sein Team, das sich gegen die Werke Porsche und Jaguar durchsetzt und die Sportwagen-Weltmeisterschaft für sich entscheiden kann. Er selbst hatte schon mit dem ganzen Zirkus abgeschlossen, aber wenn mein Podcast für irgendwas gut ist, dann, dass manchmal die richtigen Leute zuhören, wenn man darin Wünsche äußert. So ist es mir widerfahren, als sein Sohn Sascha mir geschrieben und gefragt hat, ob ich seinen Vater immer noch treffen möchte, so wie ich es mal geäußert hätte. Und was soll ich euch sagen? Auf einmal sitzt man dann in der Schweiz am Vierwaldstätter See und wird von Walti Brun abgefüllt. Und man schafft es gerade noch, sich gegen den Schnupftabak zu wehren. Und ich kann jetzt die Rennfahrer von damals, die Sponsoren, die Presseleute und die Mechaniker verstehen, wenn sie bei ihm ins Schwärmen geraten. Eine ganz besondere Persönlichkeit und ich bin wirklich stolz, ihn als Gast in der alten Schule begrüßen zu dürfen. Er verkörpert für mich alles, was wir heutzutage so schmerzhaft vermissen. Vor allem vielleicht Loyalität. Bei Schnitzer ist er übrigens auch mal gefahren. Und hier ist jetzt für euch Walter Brun.
Du bist für mich die Essenz dessen, was ich in diesem Podcast darstellen möchte. Also geballt das, was der Motorsport früher ausgemacht hat. Die Partys, die coolen Rennfahrer, die coolen Autos, der Style, diese Entspanntheit, die man damals noch hatte, die man heute nicht mehr hat. Du hast angefangen eigentlich mal bei der Post.
Ja, mein Vater war Posthalter und Wirt und er hat gesagt, du musst beides weiterführen. Er hat gesagt, du bist der Wirt und du musst Posthalter werden. Und ja, dann habe ich halt bei der Post gearbeitet. Ich habe damals schon Tanzmusik gemacht und ich musste überall hin in der Schweiz Posthalterablösung machen. Da gab es noch keine Autobahnen. Dann habe ich gesagt, so geht das nicht weiter. Bin ich zum Postdirektor gegangen und habe gesagt, ich höre auf. Dann durfte ich dann halt 3 Monate nicht mehr nach Hause, weil mein Vater ein bisschen sauer war.
Aber hast du da schon einen Plan, was du machen würdest?
Ja, ich habe einfach sicher den Plan gehabt, selbstständig zu werden. Okay. Weil angestellt, das war nicht so mein. Ich war mit 8 Jahren, musste ich schon zu Hause Kühe melken. Wir haben auch noch einen Bauernhof gehabt. Und ich habe den ganzen Sonntag Kegel gestellt. Wir hatten eine Kegelbahn. Da war ich 10 Stunden unterwegs. Und mit 12 bin ich mit dem Auto in die Schule gegangen. Mein Vater hat einen alten Vauxhall gehabt. Dann habe ich neben dem Polizeiposten parkiert. Der Polizist, der hat nichts gesagt. Und er hat am Abend unsere Serviertochter vernascht und ich habe auch nichts gesagt. Wir haben ein wunderbares Verhältnis gehabt.
Der guten Deal ausgemacht.
So ist es.
Also du hast da quasi schon früh in den Schweizer Serpentinenstraßen das Fahren gelernt, das Bergrennen.
Aha, ja, wir haben einen Traktor gehabt damals und mit 8, 9 Jahren bin ich schon da, habe ich meine ganze Landwirtschaft besorgt. Und dann habe ich irgendwann ein Cortina Lotus bekommen, das war damals ein super Auto. Und ich war der schnellste Entlebucher, da haben die Frauen gesagt, du fährst bitte nicht mehr so schnell, bitte Rennen fahren, weil wir müssen jeden Abend unsere Kinder einnehmen, wenn du da unterwegs bist.
War das damals, haben die Mädels das schon gesagt, da warst du aber schon, da ging schon immer so einiges, oder?
Ja, da war ich halt also 19, 20 Jahre alt, ja. Und ich habe mir dann den Rat von diesen Eltern aufgenommen und habe gesagt, also gut, ich habe mal Rennen fahren und bin mit dem Cortina Lotus in die Schweizer Berge gegangen.
Und das waren immer Bergrennen?
Wir haben ja nichts anderes, wir hatten nur Bergrennen, weil Rundstreckenrennen sind auch bis heute verboten. Das ist ja unglaublich, in der Schweiz dürfen wir heute noch keine Rundstreckenrennen fahren. Und da blieb mir nichts anderes übrig als der Berg.
Ja, es ist immer faszinierend, wie viele Renntalente aus Österreich und aus der Schweiz kommen. Ich meine, ihr habt die Berge, aber da scheint man, also scheint man eine gute Schule zu durchlaufen eigentlich. Ne?
Ja, das, wenn du am Berg schnell bist, bist du eigentlich überall schnell.
Weil man da auf
Punkt. Da geht es links da ein paar hundert Meter runter und rechts ist der Fels. Und wenn du halt Leitplanken gibt es nicht, also lernst du schon richtig Autofahren.
Eigentlich eine gute Basis auch für Rallye-Fahrer, ne? Wenn man es genau
zum nimmt. Zum Beispiel.
So, das, ja, aber das hat dich ganz, nicht interessiert.
Ist ja ganz, ganz ähnlich, Rallye und Bergrennen, oder?
Genau, aber das war nicht dein Thema, sondern du wolltest auf jeden Fall auf die Rundstrecke irgendwann.
Ja, eigentlich haben sie mich dann später dazu gebracht. Mir war es ganz wohl am Berg. Ich bin ja für Schnitzer und für BMW Bergrennen gefahren und irgendwann haben sie gesagt, du Walti, jetzt kommst du auf den Rundstrecke und dann habe ich halt das gemacht.
Also los ging es mit dem Lotus Cortina und du bist dann relativ bald auf BMW umgestiegen. Ne?
Ja, das war dann so, das war ein Serientourenwagen und da sind die Alphas gekommen und die Alpha GTA und dann habe ich gesagt, so, ja, musst du Paroli bieten, ich war schon immer sehr ehrgeizig. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt kaufe ich ein 2002. Bin ich nach Freilassing gegangen zum Schnitzen und habe gesagt, sie sollen mir auch so ein Auto verkaufen. Die wollten zuerst gar nicht, weil sie haben gesagt, ja, wir sind vom BMW unterstützt, wir machen unsere eigenen Dinge. Und ich war der erste Kunde beim Schnitzer, der ein Auto gekauft hat.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Und das war aber damals schon so, also du hast ja eben gesagt, du wolltest selbstständig arbeiten, du hast da Automaten aufgestellt, eine Diskothek betrieben und Champagner importiert.
Ja, das ist alles schön. Du bist ein bisschen schnell. Das war schön langsam.
Also, okay.
Ich war dann von der Post weg, habe gekündigt und dann war das Geschäft mit den Musikboxen, das lief ja damals sehr, sehr gut, weil da hast du ja keine gescheite Sendungen gehabt, da gab es nicht schöne Sendungen oder sie haben die ganzen gestört, oder? Und dann, wir haben Musikboxen gehabt, die haben 1000 Franken gebracht im Monat und so habe ich die Musikboxen aufgestellt. Ich war der jüngste Automatenaufsteller. Ich habe natürlich nachts um 10, um 11, um 12 habe ich noch Connie Francis und Elvis Presley und so in die Musikbox gebracht und die anderen haben halt lieber geschlafen.
Und so hast du quasi die Grundlage gelegt, um dir dann Motorsport-Engagement finanzieren zu können?
Nein, das ging schon nebenbei. Also der Cortina Lotus, der hat ja nicht so viel gekostet. Es war ja ein normaler Straßenauto, halt ein bisschen schneller. Und wir mussten ja auch investieren in die Automaten. Also es war nicht so, dass ich da einfach meine Taschen hätte nehmen können und sagen, so, jetzt machen wir das. Mhm. Also du musst dir schon zuerst die Beweise liefern, dass du auch Auto fahren kannst. Mhm. Ein Schnitzer hat mich eigentlich schnell mal akzeptiert.
Okay, und da kam ja auch gleich schon erste Erfolge. Ne? Also du warst ja schon gleich richtig schnell unterwegs. Was waren das für Rennen, die du da gefahren bist mit dem 202?
Ja, also ich bin nur Bergeuropameisterschaft gefahren. Und wo ich das Auto von Schnitzer gekauft habe, das war 69. Und dann sind wir zusammen mit dem Werksfahrer, das war damals der Futtmeier von München, der war ja Werksfahrer beim Schnitzer. Und ich war da immer ziemlich nah dran, auch mit dem Privatauto. Und irgendwann hat er gesagt, so und jetzt fährst du die Bergeuropameisterschaft für uns.
Also tatsächlich als Fahrer für Schnitzer, gar nicht mehr als bezahlter Hobbyfahrer?
Nein, oder? Ich bin die zwei ersten Rennen gefahren als Privatfahrer mit dem 202. Aha. Und dann kam es Rossfeld, da direkt beim Schnitzer. Und da hat er gesagt, Walter, ich würde dir mein Coupé geben, du musst hier gewinnen. Weil damals waren die Ford Capri sehr schnell. Das war eigentlich die einzige Meisterschaft, die BMW noch gewinnen konnte in dem Jahr. Und da haben sie mich unterstützt. Mhm. Und da hat er mir das Coupé gegeben. Und eben, da sind wir mal am Salzburgring gewesen, hat er gesagt, die alte Josef Schnitzer, warte, fahr mal hier. Oder ich will dir zeigen, wie das Coupé geht. War noch nie so ein großes Auto, wir haben immer noch kleinere Autos gehabt. Dann sind wir am Salzburg gewesen, da waren noch zwei Sitze vorne und ich war da der Passagier und er ist gefahren. Eine Runde, zwei Runden, 10 Runden, 12 Runden. Und dann wusste ich ja, wie das Auto ungefähr geht. Also hätte ich auch noch 3 Runden schon gewusst. Aber dann ist er ausgestiegen und hat gesagt, so, Walti, jetzt fährst du. Und dann bin ich gefahren, 1 Runde, 2 Runden, 3 Runden. Dann hat er mich rausgenommen und hat gesagt, so, jetzt ist genug, sonst geht der Motor kaputt. Und mit diesen 3 Runden muss ich dann ans Schlossfeld.
Okay, ans Bergrennen gehen. Du musstest das Auto kennen. Also er hat den großen Spaß gehabt und du hast nach 3 Runden das Auto kennen müssen.
Ja, er wollte mir einfach zeigen, wie man so ein Auto bewegt. Er war ja auch sehr, sehr gut. Er war ja auch ein Rennfahrer. Ja. Aber er hätte mir auch 5 oder 6 Runden geben können.
Okay, und das war aber gleich erfolgreich, ne? Am Rossfeld?
Am Rossfeld haben wir 2 beste Tageszeit gefahren mit hinter dem Johannes Ortner auf dem Abarth. Mit dem Tourenwagen. Und da war er eigentlich zufrieden. Da gibt es eine wunderschöne Kurve, die heißt die Himmelskurve, da war es nass. Und dann hat es abgetrocknet und da musst du halt den inneren Sauhund, Entschuldigung, wenn ich so sage, rausnehmen und sagen, jetzt lass mich stehen. Und dann haben wir halt stehen lassen. Und das ging.
Und das war 1971.
Das war 71, ja. Wir haben sämtliche Rennen gewonnen, an der Berg-Europameisterschaft. Zweimal haben sie uns nach Hause geschickt. Das war Cesano Sestriere und Trento Bondone. Da haben die Italiener gesagt, das Auto ist nicht homologiert, ihr müsst nach Hause gehen. Wir waren da unten und die haben das Auto nicht abgenommen. Da waren 7 Rennen, das hat gezählt zur Berg-Europameisterschaft. Und ich konnte nur 5 Rennen fahren, weil sie uns dann nach Hause geschickt haben, weil Alfa Romeo unbedingt die Meisterschaft gewinnen wollte. Und ich musste dann alle 5 Rennen gewinnen und das letzte Rennen war dann in Olovila in der Schweiz. Und das ist, aber wir haben ja Nerven.
Hast du genau geliefert, was du liefern musstest. Du, und du bist dann parallel auch schon mit dem Porsche Le Mans mitgefahren, ne? Oder das kam relativ bald?
Ja, da war Schnitzer ja stocksauer. Die haben gesagt, Walti, wirst du sterben, oder? Du musst unsere Meisterschaft fertig fahren. Du darfst nicht nach Le Mans gehen, das war auch 1971. Da bin ich ein Porsche 907 gefahren. Das war ein 2 Liter, 8 Zylinder. Ja, wir waren nicht so verdammt schnell. Aber ein 2 Liter ist halt nicht so schnell wie die 917 und die 512er damals. Und wie ich das erste Mal auf der Hunaudière war, mit 300, habe ich gedacht, nein, also so fährt man nicht Auto. Das Auto geht nach links und nach rechts. Und da hat mich der Joe Siffert überholt mit dem 917er. Der hat sicher gegen 400 drauf gehabt. Da habe ich gesagt, ja, wenn der so schnell fahren kann, dann kann ich es auch. Bin ich an die Boxe gegangen und habe gesagt, wieso habt ihr mir kein schnelleres Auto? Der fährt ja an mir vorbei.
Kanntest du den Joe Siffert irgendwie als Schweizer?
Ah, ja, in Gottes Willen. Gottes Willen. Wir hätten ja nicht fahren können in Le Mans, weil der Joe Siffert nicht gewesen wäre. Weil uns hat seine Antriebswelle beim Training gebrochen. Und dann hat Porsche gesagt, nein, in dem Team, wo du da fährst, da liefern wir nichts mehr. Das geht nicht. Wir haben zwar eine Antriebswelle, aber wir dürfen die nicht gehen von oben runter. Dann bin ich zum Joseph Siffert gegangen, habe gesagt, Seppi, bitte, schau mal, dass ich so eine Antriebswelle kriege für mein Team. Das war nicht mein Team, also das war ein fremdes Team, wo ich gefahren bin. Und dann ist der Seppi da in den LKW reingegangen von Porsche und hat gesagt, so, und jetzt gebt ihr dem Brun die Antriebswelle, sonst fahre ich morgen nicht den Start. Als wäre ich Fahrer bei Porsche. So schnell hatte ich noch nie eine Antriebswelle.
Siehst du, da müssen die Schweizer nur zusammenhalten.
Ja.
Hattest du irgendwelche Rennfahrer als Vorbild? Oder wann ist das eigentlich bei dir gekommen, dass du immer professioneller wurdest?
Ja, das war halt alles ein bisschen Zufall. Ich bin beim Schnitzer gefahren. Wir haben da die BMW Coupes gehabt. Wir sind in der Europameisterschaft gefahren. Und dann ist das GS-Team in Freiburg, hatte ja irgendwelche Schwierigkeiten. Und dann hat es geheißen, das ist zum Verkauf. Und dann bin ich mal nach Freiburg gegangen. Ich habe damals schon mit einer Freiburger Privatbank gearbeitet. Und die haben mir gesagt, du Walti, wir helfen dir, wenn du da uns da die Probleme löst. Und so hatte ich auf einmal ein Team. Das war GS Tuning.
Aber das war für dich nicht wirklich geplant, ne? Dass, nein, du mal Teamchef sein würdest?
Wenn du mich näher kennen würdest, würdest du wissen, dass bei mir nie alles vorausgeplant ist. Es kommt oder es kommt nicht.
Okay, aber du hattest da zu der Zeit schon ein extrem gut gehendes Automatengeschäft, das war Anfang der 80er.
Ja, ich habe immer, meine Automaten sind immer wir waren sicher eines der besten Automatenfirmen in der Schweiz und wir haben die neuesten Maschinen gehabt. Das hat aber eigentlich mit dem Motorsport nicht so direkt was zu tun gehabt. Das Automatengeschäft war links und das, oder rechts, egal wie, und das andere war auf der anderen Seite. Und ich habe ja selber die Sponsoren gehabt. Ich habe damals, ich war der erste Schweizer am Berg, der einen privaten Sponsor gehabt hat.
Ach, tatsächlich? Also du hast tatsächlich mit der Rennerei das, immer auch Geld?
Das ist mein Können oder mein Charme oder wie man das sagt, oder dass ich die Fähigkeit habe, die Leute zu überzeugen, etwas zu machen. Ich habe die Automaten aufgestellt, da bin ich in ein Restaurant reingegangen und habe gesagt, hier gehe ich nicht mehr raus, bis mein Automat da drin ist. Da bin ich zu meinen Sponsoren gegangen, habe gesagt, so, und ihr braucht mich, ich bin der Beste, macht was. Und auch wenn ich vielleicht nicht der Beste war.
Okay, so, und du bist aber vorher, also für GS ja auch immer noch gefahren, so entstand die Verbindung, du bist die M1 Proka-Serie gefahren, oder?
Ja, aber das war nicht bei GS, das war noch bei Schnitzer.
Das war bei Schnitzer.
Ja. Nein, GS ist eigentlich, ich bin nie bei GS selber gefahren.
Ach so.
Nein, das war dann, dachte, da war, dann war es schon unseres.
Da war es schon deins. Ah, okay. Ich dachte, du wärst auch in der Endzeit noch nein, GS gefahren.
Nein, da ist der Hans Heyer immer gefahren, da mit dem Lancia.
Mit dem Lancia, ja, genau. So, wie war das denn überhaupt die M1 Proka-Zeit? Ich meine, du bist da ja schon extrem mit den größten Rennfahrern eigentlich. Das war die Serie, wo immer die Formel-1-Fahrer auch mitgefahren sind, in Berührung gekommen.
Ja, das war natürlich ein Handicap, weil unsere Autos waren natürlich nicht ganz so gut wie die der Formel-1-Fahrer. Und dann durften die ersten 5 Plätze, Startplätze, egal wie schnell sie waren, waren besetzt durch Formel-1-Fahrer. Und jetzt erzähl mir mal, wie du in Monaco da vorbeikommen willst, oder wenn die da die Tore zumachen. Oder? Das, aber wir hatten auch gute Sachen. Also, wir sind sicher gute Rennen gefahren. Und einmal hat mir beim Schnitzer nicht gefallen mit dem 202 Turbo. Und dann habe ich den M1 gesagt, so, jetzt mach dir mein M1 bereit. Und dann haben wir tatsächlich da in der deutschen Meisterschaft mit dem M1 gewonnen. Vorhin nie mehr gefahren. Aber das ist alles. Du brauchst Glück und wenn du kein Glück hast, geht überhaupt nichts.
Du spielst das so runter, aber ich glaube, da war viel Können dabei. Was hattest du da für Sponsoren für die Autos? Du hast das Auto gekauft?
Ja, und dann habe ich eine Champagnerfirma gehabt, weil ich natürlich mit Restaurants viel zu tun habe. Musst du das verbinden, oder? Ich muss nicht eine Ölfirma suchen, wenn ich Champagner verkaufe. Also verkaufen wir Champagner und suchen da den Sponsor. Und wir haben eigentlich immer... Ich habe mit Eterna, 12 Jahre habe ich Eterna gehabt, Uhrenfabrik. 12 Jahre habe ich Jägermeister gehabt. 12 Jahre habe ich die größte Firma von Spanien, Repsol, auf dem Auto gehabt. Und wenn du da missbaust, dann hast du einen Sponsor nicht 12 Jahre. Die waren nie fremdgegangen. Repsol war nie auf einem anderen Auto. Heute machen sie ein Motorrad. Aber die haben gesagt, solange es Brun gibt, machen wir mit Brun Sponsoring. Ich musste jedes Jahr 3 Tage nach Spanien gehen und da haben wir halt einen Vertrag unterschrieben. Da haben wir Warsteiner gehabt, das war natürlich auch mit dem Gastronomie was zu tun. Und so habe ich Casino auf dem Auto gehabt, da haben wir auch Beziehungen gehabt, da musst du halt, du darfst einfach nicht schlafen im Leben.
Das hat der Ecki Schimpf. Der schwärmt auch heute noch davon, dass bei dir die Handschlagverträge haben einfach gegolten. Und,
wir haben alles mit Handschlag gemacht. Ja. Alles. Ja. Alles, sogar mit Repsol. Die haben dann irgendwann mal das bestätigt in meinem Fax und gesagt, jawohl, wir machen das. Und das Geld war eigentlich immer, eine Woche vor dem Rennen war das immer im Haus.
Als du GS gekauft hast, was war das für ein Team oder wie groß war das? Das war ja ein Riesenladen.
Ja, die haben in Freiburg, in Gundelfingen, haben wir da natürlich die Werkstatt gehabt und da haben wir die Tourenwagen gemacht. Nebenbei haben wir in der Schweiz die Porsche gemacht. Also wir haben ja auch die BMW Coupé, die haben wir da in Freiburg gemacht. Und Porsche haben wir hauptsächlich hier gemacht. Oder halt in Miami haben wir eine Niederlassung gehabt. Wir hatten auch eine Niederlassung in Japan. Wir sind in die japanische Meisterschaft gefahren. Und da hast du eigentlich genug zu tun.
Das klingt so. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da gehabt?
Also in der besten Zeit habe ich ungefähr 600 Leute gehabt.
600?
Formel 1, Gundelfingen, Schweiz, Japan und dann noch die Automaten. Ja, ja. Du weißt, wie viel man braucht in der Formel 1, genau.
Ich habe mit so einem 100-Mann-Team gerechnet. Aber gut, Formel 1, da kommen wir nachher noch zu. Das ist natürlich dann nochmal.
Ja, gut, das ist das dann ganz das Ganze extrem, drum und dran, oder? Ja. Wir haben vielleicht. Ja, über die Hälfte haben wir in der Formel 1 gebraucht und der Rest haben halt für. Wir haben auch Fahrer und Mechaniker ausgeliehen. Zum Beispiel in Japan haben wir es da. Aber die habe ich jetzt auch dazu gezählt, weil die waren ja auch von mir bezahlt worden.
Unglaublich. Es ging dann 1982, 83 nicht ganz so glamourös los mit diesem Seca. Ein Auto, was irgendwie, glaube ich, dir viel Kopfzerbrechen bereitet hat, oder?
Ja, wir sind halt dann bei Sauber gekommen. Da war ja auch so, dass der Sauber gesagt hat, wir machen einen leichteren M1. Mhm. Oder? Und so hat die Beziehung mit Sauber angefangen. Ich bin ja auch seine Sauber C6 gefahren. Das Auto war gar nicht einmal so schlecht, aber der Motor war eine Katastrophe, weil das war ein Ford 3,9. Der hat so vibriert, dass uns zum Beispiel in Le Mans alle Kabel abgeschmiert hat. Oder das, nach 6 Stunden haben wir aufgehört, weil da hatten wir nichts mehr.
War das der Wagen, wo Harald Groß auch mal die Türen weggeflogen sind, oder?
Das ist möglich, ja. Ja. Und dann kam der C7. Da war ich immer noch mit Schnitzer liiert. Da habe ich gesagt, so, jetzt macht ihr mal einen gescheiten Motor. Da haben wir den BMW M1 Turbo. Den haben sie extra für mich hergerichtet. Und den haben wir dann in den Sauber C7 eingebaut. Der war ja sau schnell, der hat 1000 PS gehabt, genau. Und da bin ich mit dem Stuck am Nürburgring gefahren und da hatte ich gerade meinen riesen Unfall. Da hat es mich einfach abgehoben. Ich habe keinen Fehler gemacht. Wir waren auch an vierter Stelle, wir waren gar nicht so langsam. Aber dann hat es uns überschlagen. Mhm. Aber das hat ja auch den Stefan Belloff auf dem Werksauto vorher überschlagen, kurz vor mir. Und da war das die saubere Geschichte mit dem C7 erledigt, weil das Auto war ja total Schrott.
Hast du dich, das war bei extrem hohem Tempo, wie hast du den Unfall erlebt? Du bist dann irgendwie.
Ja, den Unfall habe ich erlebt, weil ich war ja im Auto.
Ja, klar nicht, aber wie hast du den erlebt?
Das ist so, dass du auf einmal halt nicht mehr lenken kannst, da weißt du gar nicht, was los ist. Ich war ja 900 Meter auf dem Dach. Mhm. Das musst du sich mal vorstellen, dass ich heute alle Hände noch habe und der Kopf war bis auf den Helm. Also der Helm war bis im Kopfhaut war der kaputt, gell? Und wir haben es ja nicht mehr aus dem Auto genommen. Sie wollten mich recht rausnehmen, weil ich immer mit den Streckenposten am Abend eins saufen gegangen bin. Und sagt, du nimmst den Wald hier raus. Nein, ich nehme ihn recht aus. Die haben alle gedacht, ich bin tot. Und irgendwann haben sie mich dann von der anderen Seite rausgerissen. Das war ein rechtsgesteuertes Auto und sie haben mich links rausgenommen. Und dann war ich 7 Stunden im Adenauer-Spital. Nach 7 Stunden bin ich erwacht. Und dann habe ich da von weit her eine Krankenschwester gesehen. Habe gesagt, sie, ich habe Hunger und Durst, geben Sie mir zu essen und zu trinken. Da hat sie gesagt, dieser Mann ist sicher nicht normal. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, wissen Sie, Mädchen, Sie haben so recht.
Und wer hat dich im Krankenhaus besucht? Ich glaube, wer hat denn das erzählt? Ich glaube, kann das sein, Harald Groß?
Nein, der Stucki. Der Stucki ist gekommen. Ja, der ist ja war ja mein Beifahrer. Ja, ja. Er ist ja stark gefahren. Das ist ja sehr früh gefahren. Passiert und ja. Aber das Größte war dann, ich war im gleichen Zimmer. Ich hatte die gleiche Krankenschwester. 5-6 Wochen vorher war ich schon im Spital, weil da hat der M1 gebrannt. Da hat es die Kurbelwelle gejagt und das ganze Öl ist rausgekommen und ich war mitten im Feuer. Und dann hatte ich wieder das gleiche Zimmer, gell? Und das zweite Mal habe ich mich verabschiedet, habe sicher ein Trinkgeld gegeben dem Mädchen. Und dann hat sie gesagt, tschüss Herr Brunn, wann sehen wir uns wieder? Habe ich gesagt, du Drecktante, du. Mit Spaß natürlich. Ja.
Hast du eigentlich mal nach so einem Unfall kurz überlegt, ob das noch das Richtige ist, Rennfahrerei, oder ob man das aufhören sollte?
Nein. Du, wenn man sowas denken will, dann muss man, dann darfst du nicht mehr schnaufen, dann lass dich gleich kremieren, oder? Schau mich an, nächste Woche werde ich 78 und habe noch nie eine Tablette gegessen, war noch nie krank. Zweimal haben sie fast tot gemeldet, aber ich bin immer noch da. Und dann denkst du gar nicht solche Sachen. Mache ich nicht.
Zum Glück. Und dieser Seca, den bist du auch mit 3 Motoren gefahren, ne? Also was du erzählt hattest mit BMW, Cosworth und Porsche irgendwie.
Ja, wir haben dann einen gebaut, aber das war nicht mehr der Seekart.
Ach so, okay.
Das war mein eigenes Chassis. Da haben wir den Porsche-Motor eingebaut.
Okay, also das war nicht der größte Wurf, oder? Also mit drei verschiedenen Motoren auf dem gleichen Chassis
Nein,
zu arbeiten?
Nein, also original war ja Ford, gell? Da konnten wir nichts machen. Gell? Und das war nichts mit dem 3,9 Liter. Ich habe auch dem Sauber gesagt, du doch hin, lass mal den 3,3 Liter ein, weil der vibriert nicht, dann hätten wir vielleicht das Rennen fertig gefahren. Mhm. Das Auto ging gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt probieren wir mit dem Auto ein M1-Motor, Turbo da reinzubauen. Das ging dann leider auch schief. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Dann habe ich Porsche gekauft.
Und das war kurz entschlossen in Le Mans, oder?
Ja, in Le Mans habe ich dir vorhin erzählt, dass der Motor, der jedes Mal ist der Anlasser, da hat es das Kabel abgekappt. Das war eine Katastrophe. Und dann bin ich zum Jürgen Bark gegangen, habe gesagt, du hast ja noch so einen 1962. Er sagt, ja, ich habe noch den letzten vielleicht. Probieren wir es mal. Ne? Ich hatte telefoniert, sagte, ja, ist noch frei, aber du musst heute unterschreiben. Dann habe ich ihn einmal unterschrieben. Direkt nach, also während dem Rennen noch, habe ich gesagt, so, ich brauche so ein Auto. Dann haben wir das bekommen. So hat dann eigentlich Blum Motorsport richtig angefangen.
Das ist so richtig durchgebrochen. Ne?
Also, ja. Wir hatten auch sehr, sehr, sehr gute Fahrer auf diesen Autos. Wir waren auch ein gutes Team. Und ja, so geht das halt weiter.
Wie geht denn das eigentlich so los? Also du hast so einen Mechanikerstamm, die so fix bei dir sind. Und du hast natürlich viele Kontakte zu Fahrern gehabt. Aber du hast dann immer, ja, die Fahrer wussten ja alle, also so erzählen sie zumindest immer, die wussten, dass sie bei dir auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Die schwärmen noch heute von den Zeiten bei Brun Motorsport. Jeder Fahrer, der bei dir gefahren ist, sagt, das war die schönste Zeit seines Lebens. Was war dein Geheimnis, was du den Fahrern geboten hast, was die Werke nicht konnten?
Ja, schau mich an, ich bin halt ein lustiger Kerl und bei mir geht Handschlag gilt und sie sind auch recht bezahlt worden. Und wir hatten sehr, sehr gute Autos. Wir hatten super vorbereitete Autos gehabt. Und was natürlich wichtig ist, ich habe diese Fahrer alle vorher gekannt. Ich wusste, wie schnell die sind. Ich bin dann gegen die Leute gefahren. Habe gedacht, den brauchst. Du hast ja vorhin gesehen, wir haben ein Mädchen angestellt hier im Restaurant. Und da macht es Klick oder es macht nie Klick. Oder? Und wir hatten wirklich sehr, sehr gute Fahrer. Und wenn du dir vorstellst, meine, fast alle Porsche-Werksfahrer sind einmal bei mir gefahren. Und das spricht schon Bände, oder? Wenn die nichts zu tun hatten beim Merck, sind sie bei mir gewesen. Ja, ob das der Bell ist, ob das der Maas ist, ob das der Belloff war, gell? Der Stucki. Und die fühlten sich einfach wohl bei mir.
Vielleicht der Stucki speziell, weil ihr auch beim Thema Mädels und auch sonst Späßen ungefähr auf einer Wellenlänge wart.
Ja, wir waren natürlich, in der Beziehung waren wir fast seelenverwandt. Und wir kannten uns natürlich von BMW, oder? Wir sind auf dem gleichen Auto gefahren, oder? Da ein Auto war Winkelhock Quester und ein Auto war Stuck Brun und da war immer was los.
Kannst du dich noch an bestimmte Geschichten erinnern, die man vielleicht erzählen darf?
Ja, also, erzählen darf ich eigentlich alles, glaube ich. Wieso soll ich nicht alles erzählen?
Ja, dann raus damit.
Also eine ganz gute Geschichte ist sicher, wir waren im Schloss Fuschel, Salzburg. Da waren wir ja Europameisterschaft gefahren. Und dann haben die mir vom anderen Team, haben die mir tote Mäuse ins Bett gelegt. Und ich habe eine Freundin, das war eine Bauerntochter, und ich bin Bauernsohn, das hat uns nicht so geärgert, dass wir ja jetzt tote Mäuse im Bett haben. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, warte nur. Am anderen Tag bin ich nach Salzburg gegangen, da habe drei weiße Mäuse gekauft, lebendige, habe die dann ins Zimmer getan, vom Quester. Jetzt kannst du dir vorstellen, was am Morgen um drei da los war. Das muss ich nicht mehr erzählen, aber das war die Retourkutsche.
Wer war für dich da damals der wildeste, der Quester, Stucki?
Ja, der Stucki war schon der Schlimmste.
Der Stucki?
Ja, der Stucki war der Verrückte, ja. Er hat mich in Kilami, hatte mich da ins Wasser reingeworfen, voll angezogen. Ich bin morgen hingekommen, habe Grüß Gott gesagt. Ja. Und dann kriege ich einen Schubs und mit meinen Kleidern, samt allem drum und dran, bin ich da im Wasser gelegen. Ja, ich dachte, warte nur, du Alke, du. Ja, zwei Tage später kommt er zurück, hat ein großes Ding, hat gesagt, ja, ich bin Bestzeit gefahren. Ja. dann hat er von einem anderen Schubs bekommen. Ja, kannst dreimal raten, von wem.
Aber war das die Situation, wo du gar nicht schwimmen konntest oder wo du da fast
untergegangen bist? Nein, das ist noch eine andere Situation. Das war beim Schnitzer. Beim Schnitzer. Ich bin ja in Mettlebuch geboren, da haben wir ja keinen See, ich konnte ja nicht schwimmen. Das war ja der Mont Ventoux, da, Bergeuropameisterschaft damals. Und dann haben wir Bestzeit gefahren im Training. Da hatte Josef telefoniert von Freilassing und hat gesagt, so, jetzt hört ihr auf, sonst geht der Motor kaputt. Bei ihm ging immer der Motor kaputt. Bevor er kaputt gegangen ist, war er schon kaputt. Und dann hatten wir es lustig da am Pool, gell? Und dann haben sie mich da reingeschmissen und ich konnte nicht schwimmen. Hab's aber schnell gelernt nachher. Ich wäre fast versoffen, die haben gedacht, ich mache Blödsinn, oder? Aber ich konnte wirklich nicht schwimmen, gell? Hab ich da gerudert und so. Das erste bin ich nach Hause gegangen, habe gesagt, so, und jetzt lerne ich schwimmen. Ja.
Okay, im Alter von Mitte 20? Oder wie?
Nein, das war 71.
71?
Ja, die Bergeuropameisterschaft damals. War ja Moment, du warst das vierte Rennen gegangen. Nach Rossfeld war das Moment, du nachher.
Mit 30 Jahren.
Ja.
Wisst ihr, was mich so wahnsinnig freut? Das ist eure Reaktion auf die alte Schule. Ob per Mail oder Kommentar oder sogar Briefen, die ganz alte Schule bei mir eintreffen. Und ich kann es immer noch gar nicht für möglich halten, dass ihr euch dieses Logo von mir auf euren Klassiker klebt. Und lange habe ich gezögert und mich gefragt, ob es vielleicht nur einige wenige sind, die das blaue Poloshirt wirklich haben wollen. Auch wenn es viele von euch angefragt haben. Und da ist es jetzt. Werde Teil des Alte Schule Racing Teams und dazu gehört natürlich die entsprechende Klamotte. Und was ist das Wichtigste bei Teamkleidung? Natürlich euer eingestickter Name. Das Ganze gibt's jetzt zu kaufen auf der Seite www.70love.de. Da findet ihr nicht mehr nur die Alte Schule Aufkleber, sondern auch das blaue Poloshirt, das ich exklusiv mit eurem Namen unter dem Alte Schule Logo besticken lasse und das es nur bei mir für 59 Euro zu kaufen gibt. Achtung! Ich habe neulich gehört, dass jemand ein Shirt mit meinem Logo gekauft hat. Das ist eine Fälschung, da gab es bei mir noch nichts. Aber damit ist Alte Schule vielleicht die einzige Marke, von der es erst die Fälschung und dann das Original zu kaufen gab. Also nochmal die Seite www.70love.de, 70 love in einem Wort.de und jetzt weiter. Viel Spaß mit Walter Bruhn.
Also Bruhn Motorsport finde ich ist unsterblich mit Porsche 956, 962 verbunden. Das ist ja ein so komplexes Auto eigentlich mit diesem Ground-Effekt und diese ganze Aerodynamik-Thematik. Das war ja nicht mal eben irgendwas, wo Leute da vom Bauernhof kommen, so ein Auto zusammenschrauben und dann Bestzeit fahren. Aber wie war das für dich, das erste Mal mit dem Auto zu fahren?
Ja, das erste Mal war ich da in Stuttgart, gell? Durfte ich das Auto abholen, da durfte ich auf der hauseigenen Rennstrecke fahren. Gell? Das war schon ein bisschen komisch. Nur ich bin ja vorher schon den Sauber gefahren, da war die Umstellung schon nicht so extrem, oder? Du musst dich halt an den Turbo gewöhnen, du musst, ja, die Straßenlage, die war natürlich ganz anders. Mhm. Also beim Porsche, das war, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Es ging schnell.
Wie war das beim Sauber, das erste Mal mit dem Ground-Effect-Auto? Also,
was ist Geschwindigkeit, gell? Ab 300 ist alles dasselbe.
Ja.
Wenn du mal 300 fährst oder 400 fährst, das ist dann nur, die Straße ist ein bisschen enger vorne, aber im Prinzip ist das dasselbe. Also, weil, ob du mit 300 abfliegst oder mit 400, du brauchst beiden Orten Glück.
Okay, also hast du den Porsche abgeholt, den haben sie dir dann auch dann gerne verkauft?
Ich glaube schon, ja. Wir sind auf jeden Fall noch da. In Weissach, da haben wir noch Weißwürsteln gegessen, ein paar Bier getrunken und dann habe ich gesagt, ja, Mechaniker fährt mit dem schönen Ding nach Hause, ich bleibe hier. Ja, ich hatte ein super Verhältnis mit den Porsche-Leuten. Wir waren halt immer ehrlich zueinander.
Aha.
Und das bringt viel, gell? In Monza haben sie mal ein Riesenproblem gehabt mit der Antriebswelle. Porsche. Und die Porsche-Werksautos, die haben gehalten. Und alle Kundenautos gingen die Antriebswelle kaputt. Gell? Und dann war, wir haben das gewusst. Und dann war ich im Auto. Und dann kennst du die Kurve Grande hinten, gell? Hat es mich 7-mal gedreht, ich habe nirgends angeschlagen. Antriebswelle kaputt. Ja, da bin ich halt zu Porsche gegangen, habe gesagt, Jungs, heute kriege ich eure Antriebswelle. Schraubt sie aus bei eurem Auto und gebt sie mir, sonst habt ihr ein Problem. Sonntag haben wir die Angriffswelle gehabt. So war das Verhältnis halt.
Mit wem? Oh, klar. Schmeißen Sie schon die Flaschen um. Ja. Mit wem hast du da gesprochen bei Porsche? Also das war Norbert Singer, war der Verantwortliche.
Nein. Ich habe hier mit dem Jürgen Barth. Jürgen Barth war mein Ansprechpartner.
Okay.
Und seine zwei Jungs da, die waren super. Also wir hatten eigentlich nie ein Problem. Ich glaube, das war überhaupt das Einzige, was ich jetzt gerade erzählt habe. Aber du musst halt reden mit den Leuten. Mhm. Und ich war, glaube ich, ein guter Kunde. Wir haben ja ein paar Autos von Porsche gekauft.
Ein paar ist ganz gut untertrieben. Man denkt immer, es ist eine riesen Geldvernichtungsmaschine, dieser Rennsport. Aber für dich war das auch, also die Autos haben dir nachher im Verkauf mehr gebracht als im Kauf, ne?
Ja, sicher. Sicher, also muss ich ehrlich sagen, wir haben die Autos 3 Jahre gebraucht und haben sie ungefähr für 1 Million wieder verkauft. Heute werden sie ein bisschen teurer verkauft in Amerika, ich glaube. Ein paar Millionen mehr.
Aber damals waren es einfach Gebrauchsgegenstände.
Ja, aber wir haben die abgeschrieben. Ja. Kaufmännisch, richtig. Habe ich gesagt, in 3 Jahren sind die auf Null. Und die mussten auf Null sein. Mit dem Geld, wo wir bekommen haben, von Sponsoren mussten die Autos abgeschrieben werden. Mhm. Und dann haben sie wieder sie verkauft und haben halt wieder neue gepostet. Manchmal mussten wir sie auch nicht verkaufen, da haben sie die Rennfahrer verkauft oder irgendwo auf einem Hügel oder in einem Bach unten. Ja, aber das gibt's halt gern.
Wonach hast du deine Rennfahrer ausgesucht eigentlich?
Nach ihren Fähigkeiten, nach ihrem Charakter. Ich wollte unbedingt einen Beloff. Ich bin 3-mal nach Monaco gegangen zu seinem Manager. Alle wollten den Beloff. Ich habe ihn gekriegt.
Was war der Grund für ihn?
Ich glaube, ich war seinem Chef vielleicht sympathisch und der Beloff hatte auch etwas zu sagen. Ich habe gesagt, wenn schon, dann gehe ich zum Brunnen.
Was war das Besondere am Stefan Beloff? Das ist ein Riesenphänomen. Also die Leute lieben ihn noch 35 Jahre
nach seinem Tod. Stefan, der ist unbezahlbar. Das war ein Genie, das war ein Verrückter. Also ich auch. Und wir haben halt zusammen gepasst, oder? Ich kann dir nur ein Beispiel sagen, oder? Wir waren am Nordisring. Er hat das Jägermeister-Auto gehabt. Ich habe das Eterna-Auto gehabt. Ein Rollamsch, ein Gelb. Er war einfach nicht glücklich mit dem Auto. Und dann auf einmal kommt er zu mir, nimmt mich so am Arm und sagt, Walti, darf ich nicht dein Auto haben? Ich will dein Auto. Sag ich, du spinnst, wir haben ja 2 gleiche Autos. Gell? Ich will dein Auto, dann fahre ich morgen Bestzeit im Training und gewinne das Rennen. Ich sagte, ja, wenn du willst, ja. Zuerst kommen die Fahrer, dann kommt der Zirkusclown. Und dann haben wir über Nacht, wir konnten ja nicht umlackieren, wir haben über Nacht die Autos geklebt. Er hat mein gelbes Auto in Orange bekommen und ich sein oranges Auto in Gelb. Ja. Da hat er an dem Auto nichts gemacht. Er ist einfach gefahren, hat Bestzeit gefahren, hat das Rennen gewonnen. Dann ist er zurückgekommen und gesagt, Walti, danke. So hatten wir ein Verhältnis. Das ist so ein kleines Beispiel. Das war der 956er, der war halt besser am Norrisring, weil der hat die Kurven, weißt du, war ein bisschen kürzer. Ja. Und ich bin dann der 962er gefahren. Und so hatten wir einfach ein Verhältnis. Oder? Gut, der Beloff, der ist, das war natürlich... Wenn der im Auto gesessen ist, gab es nichts. Nichts. Die Werksautos, die haben ja nie eine Chance gehabt gegen uns, wenn der Beloff im Auto saß. Das haben wir ja bei seinem letzten Rennen gesehen, oder? Aber was willst du machen, gell? Der Herrgott entscheidet, nicht wir.
Wie hast du das Rennen erlebt, das letzte?
Ich war nicht da.
Du warst nicht da? Wo warst du?
Zu Hause. Ich war an 2 Rennen nicht dabei. In Spa, wo der Stefan gestorben ist. Und in Fuji, wo wir Weltmeister wurden. Ausgerechnet die 2 Rennen war ich nicht dabei. Ja. Ja, ich fliege nicht gerne so nach Japan. Da. Weißt du, die Geschichte mit den Mädchen? Da habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht mehr nach Japan.
Jetzt erzähl die Geschichte mit den Mädchen. Ich weiß sie, weil ich jetzt auch schon Opfer dieser Geschichte geworden bin.
Nein, wir waren ja viel in Japan, aber sie haben uns immer ein bisschen geärgert da. Ja, die haben immer was auszusetzen gehabt an unseren Autos. Die wollten natürlich... Sicher nicht, dass ein Porsche die japanische Meisterschaft gewinnt. Da war Nissan da, war Toyota da und irgendwie haben wir das... Ja, ich musste nicht unbedingt nach Japan. Und einmal waren wir in Japan, das wirst du ja hören, gell?
Ja, genau.
Da hat er eigentlich vergessen, Zimmer zu bestellen.
Peter Reinisch, dann rennt mich ja, ja auch,
ja,
oder?
Ja, das war, also ja. Der Manager, gell? Ja. Dann waren wir da im Fuji oben, haben wir dann ein Hotel gefunden, gell? Und ich habe ja immer, als Wirt muss ich ja etwas dabei haben. Machi, Maggi, sagt die, glaube ich, in Deutschland. Aromat und natürlich Williams.
Williams-Schnaps.
Am Abend haben wir immer da so einen Kaffee Williams getrunken. Das ist ganz dünn, gell? Und dann waren wir da oben und dann
Nee. Was ist genau ein Kaffee Williams?
Was genau ein Kaffee Williams ist? Das ist Zucker, Wasser, ein Kaffeelöffel Kaffee, also von einem fettigen Kaffee, nicht so ein Pulver. Und dann musst du das halt trinken, da der Williams, der ist der Rest dazu. Ein Williams, du hast es ja heute probiert, glaube ich, oder?
Ich hab's aber nicht freiwillig, ich musste es probieren.
Du musstest es probieren, ja. Also die meisten möchten es probieren. Ja, und wenn du das normal trinkst, ist halt das Medizin, oder? Und da die Mädchen, die haben immer gekichert, das waren so 18, 19, 20-jährige Mädchen. Die Familie war schon im Bett und die wollten das probieren. Okay, dann haben wir gesagt, probier doch das, ist gut, oder? Aber nicht zu viel. Dann haben die halt das getrunken und da kannst du so sehen, innerhalb von einer Viertelstunde, wie die noch mehr gekichert haben und sind dann ins Bett gegangen, wir auch. Am anderen Morgen ist die Familie gekommen von diesen Mädchen und hat gesagt, raus, wir wollten ihre Mädchen abfüllen. Dabei wollten die haben gedacht, das ist Tee. Das war halt Kaffee Williams. Dann mussten wir halt wieder ein neues Hotel suchen. Haben wir auch gemacht und gefunden.
So war es in Japan.
Das war in Japan.
Unglaublich, dass du diese beiden Rennen nicht erlebt hast. Und du bist dann einfach zu Hause geblieben. Und
ja, du musst dir vorstellen, ich habe damals ja noch andere Sachen auch noch gehabt. Genau, wie gesagt, wir haben über 1000 Automaten aufgestellt gehabt. Hm. Und da muss ab und zu muss der Chef auch noch da sein, ja.
Wie viel Zeit ist für die Rennerei draufgegangen im Jahr? Wie viele Tage?
Ja, ich würde sagen halbe.
Halbe. Aber die Rennerei, das war tatsächlich für dich auch ein Riesengeschäft, oder? Also ein Riesen.
Also wir haben damals richtig Geld verdient. Das muss man schon sagen. Die Leute haben immer gedacht, ja, der holt sein Geld mit den Automaten. Das stimmt gar nicht. Ja, wir haben in Le Mans wir haben 1 Million. Mit ein paar Autos Sponsorgelder gehabt, pro Wochenende. Da kannst du schon viel kaputt machen und würde viel bezahlen.
Für Le Mans?
Ja, wir hatten 5 Autos in Le Mans. Ja.
Okay.
Das hat niemand mehr fertig gebracht.
Ja, unfassbar.
Also aber wirklich unfassbar. Rennen war ich mit 5 Autos da.
Aber wie kommt es? Also ja gut, du bist extrem charmant, aber das ist es wahrscheinlich nicht alles. Was der Ecki Schimpf mir erzählt hat, ist, dass du so der Erste warst, der es verstanden hat, auch die Sponsoren an der Strecke zufriedenzustellen, indem du einen Wahnsinn da veranstaltet hast. Ne?
Ja, das ist so. Das muss auch so sein, gell? Und ich habe mich auch unwahrscheinlich gut verstanden da mit den Veranstalterleuten von Le Mans, oder? Ich bin mit denen am Abend, habe ich die eingeladen, habe gesagt, jetzt komm, jetzt gehen wir gut essen da. Also jeder bringt das nicht fertig, dass er 5 Autos am Start hat in Le Mans. Da kannst du sicher sein.
Vor allem nicht unbedingt als Privatteam. Ja. Ne?
Das war nicht so halb schlecht. Gell. Und dann hast du, der Belmondo ist ja bei uns gefahren, Jean-Paul Belmondo, also der Junge. Gell. Und die hatten schon richtig, die Japaner, Memorex, gell, was haben wir noch gehabt? Eterna? Nein, nicht Eterna. Repsol.
Aha.
Ja. Da musst du auch Kaufmann sein, kannst du nicht nur, wenn du, da musst du schauen, hier kriege ich so viel, wir sind auch Rennen gefahren, wo wir vielleicht knapp geschlafen sind, aber die musst du auch fahren, dem Sponsor zuliebe, gell?
Mhm. Mhm.
Und wie gesagt, der Schimpf, gell? Da war ja noch der Seniorchef noch am Leben, der hat gesagt, solange wir Rennen fahren, fahren wir mit dem Brunnrennen. Das war ein Wort, und das war immer so.
Mhm.
Die sind nie fremd gegangen, solange ich. Und der Ecki sowieso, der Ecki ist natürlich, wir sind auch zusammen Berger-Obermeisterschaft gefahren, er ist ja mit dem Porsche da aufgefahren, so haben wir uns kennengelernt.
1946.
Und nachher das bindet halt, oder?
Ja.
Das ist genau mit dem Stuck. Oder halt mit dem Bellof, der Bellof ist immer zu uns reingekommen als Werksfahrer, gell, und hat da gesagt, er möchte halt vielleicht auch so ein Brunauto mal fahren, wenn er nicht beschäftigt ist. Da waren alle dran, alle wollten den Bellof haben, alle. Nicht nur die Porsche-Teams, sondern auch Jaguar. Die waren alle an ihm dran. Und das konnte er ja nicht. Er konnte ja nicht Porsche-Werk fahren und ein Jaguar fahren. Aber ein Brun-Porsche, das haben sie ihm erlaubt.
Sag mal, der Paul Belmondo, da hast du gerade was angesprochen, wo du sagst, du musst auch Kaufmann sein.
Ja.
Der ist dir mal kurz eine Rate schuldig geblieben, oder?
Ja, die haben dann halt nicht bezahlt, wo sie hätten zahlen sollen, gell? Und dann habe ich halt das Auto in der Garage gelassen. Wir haben dann Mittwoch, Donnerstag Training, gell? Mhm. Freitag ist Ruhetag und am Samstag ist der Start. Und am Mittwoch war halt kein Geld. Dann habe ich gesagt, das Auto geht nicht raus. Und da war ich natürlich der böse Mann da in der französischen Presse. Stell dir vor, auf der ersten Seite, ja. Brun lässt Belmondo nicht fahren. Und dann ist das Geld aber einwandfrei gekommen. Dann habe ich gesagt, du, so geht es nicht, gell? Rexona, oder was ist drauf? Da, Rexona, glaube ich, waren drauf. Ja, so.
Okay, und das Geld hat der Vater im Koffer gebracht, oder?
Ja, die haben das dann gebracht, irgendwie. Wie genau es abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr, aber sie haben es gebracht.
Also der Vater ist Jean-Paul Belmondo.
Der Vater ist Jean-Paul Belmondo, ja, ja.
Das ist ja schon ein bunter Zirkus, den du da immer vereint hast. Und diese Party-Thematik, da gibt es auch mal diese eine Geschichte, die hast du auch schon erzählt, mit Dieter Zetsche, der ehemalige Mercedes-Vorstandsvorsitzende. Der,
ja, ja, da waren wir in Deutschland am Nürburgring, ja, und wir haben eben unsere Hausmusik gehabt, oder? Weil meine Mechaniker, die konnten ja auch noch Musik machen. Und wir haben jedes Jahr, also jeden Abend, jedes Jahr, wenn wir da oben waren, haben wir Party gemacht mit Musik und halt ein bisschen lustig. Und dann ist Mercedes-Boss gekommen und hat gesagt, so, jetzt ist Schluss, Brun, jetzt kommst du mal zu meinem Zelt rüber und machst auch Musik. Ja, dann sind wir mit der ganzen Musik ins Mercedes-Zelt gegangen und haben natürlich da Musik gemacht.
Hat der Porsche-Teamchef bei Mercedes Musik gemacht?
Ja, also der Brun, nicht Porsche-Teamchef.
Der Brun, aber der eigentlich
der Porsche-Porsche. Ja, ja.
Der Brun-Porsche-Teamchef.
Ja, ja, das war halt mein Hobby. Gell. Ich habe immer Musik gemacht. Ich habe immer mein Saxophon dabei gehabt. Ja, wir waren ja auch in der Rennwagenschau in Essen, haben wir auch schon Musik gemacht. Gell? Vor, weiß auch nicht, 15 Jahren, 14 Jahren.
Wahnsinn.
War ich eingeladen da in Essen noch. Rennwagenshow. Deswegen wissen die Leute ja, dass ich Musik mache. Und es ist ja noch lustig, weißt du. Wenn du ein Motto richtig brauchst, dann ist das auch Musik in deinen Ohren. Mhm. Ja? Ich habe nie einen Drehzahlbegrenzer gebraucht. Einmal bin ich an Drehzahlbegrenzer, dann wusste ich, aha, da hört er auf. Und dann bin ich nie mehr dahin gegangen. Das ist das Ohr, das muss. Und beim Musikmachen ist das genau dasselbe. Der Ton macht die Musik.
Ja, stimmt. Wie hast du das damals mit Stefan Belloff erlebt? Wie hast du das mitbekommen, wenn du nicht an der Strecke warst?
Ja, wir sind ja vielfach im gleichen Rennen gefahren, gell? Und ab und zu, so deutsche Meisterschaft, war ich halt Zuschauer und Teamchef. Und ich wusste genau, dass er gewinnt. Hm. Also der ist ja gefahren, die Fahrzeugbeherrschung, die der gehabt hat, das gibt es gar nicht mehr. Ich bin auch absolut überzeugt, dass der Schumi nie so viel mal Weltmeister geworden wäre, wenn der Stefan überlebt hätte. Hm. Weil der war sowas von. Es gibt ja viele Gute, es gibt viele sehr Gute. Und da gibt es viele mittelmäßige, aber es gibt ein paar, die sind sehr, sehr gut. Und der Stefan war sehr, sehr, sehr gut. Hm.
Und das letzte Wochenende in Spa, das hast du, also du warst zu Hause und wie hast du das mitbekommen? Hast du das Rennen im Fernsehen verfolgt? Oder?
Nein, nein, sie haben mich angerufen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht sehen. Hm. Und ich meine, das war schon brutal, oder? Sie haben ja unseren Stefan extra lange in den Boxen gehalten. Dass, es war eigentlich ein Missverständnis. Hm. Jack Giggs hat gemeint, dass der Stefan den Start fährt, und dass der Butzen drin ist. Und in Belgien haben wir den Butzen fahren lassen, den Start, und da war der Stefan drin. Wenn der Jackie X gewusst hätte, dass der Stefan da drin ist, hätte er ihn vorbeigelassen.
Glaubst du?
Ja, glaube ich. Weil das ist ganz klar, er wusste auch. Aber dann war das belgische Duell, gell? Mhm. X Butzen, gell? Und dann haben sie halt die Karambolage gebaut. Gell?
Das hat sich ja vorher schon ein bisschen aufgebaut eigentlich. Ne? Der Stefan hat den Jackie X ein bisschen in der Presse verhöhnt. Der Jackie X wollte sich nichts sagen lassen. Im Endeffekt, aber ich finde das interessant, was du sagst, dass das ein Missverständnis war.
Ja, das war hundertprozentig ein Missverständnis. Gell? Und wir waren ja schneller an der Box. Gell? Mhm. Und sie haben uns nicht rausfahren lassen, bis das Werksauto, also die belgischen Kommissare, waren mitschuldig am Tod von Stefan. Mhm. Das darf man ruhig sagen. Sie haben ihn nicht rausgelassen. Bis der X vorbei war, oder? Und dann haben sie uns rausgelassen. Und dann hat er ihn gejagt. Und der war ja das bewiesenermaßen viel, viel schneller, gell, als der X. Gell. Und dann war halt die blöde Orange, gell. Ja, aber von mir aus gesehen hätte er nicht sterben müssen.
Du hast dann das Auto danach vernichtet, ne?
Ja, das ist, die Nummer gibt es ja nicht mehr dann.
Ja, genau. Also, dass da keine Souvenirjäger kommen können, nein, oder sowas.
Nein. Ja, das Auto war ja, stell dir vor, ja, da war nichts mehr dran. Ja, da war vielleicht noch der Heckflügel ganz. Hm. Ob jeder X hat ja auch ein Riesenglück gehabt. Der ist rückwärts in die Wand und meiner ist halt frontal in die Wand. Hm. Und dahinter ist die Mauer, ja. Heute würde das vielleicht nicht so schlimm ablaufen.
Heute würden beide aussteigen. Du hast danach überlegt, tatsächlich die Rennerei an den Nagel zu hängen, oder?
Ja, wenn du natürlich einen guten Freund verlierst. Wir waren Freunde. Wir waren nicht meine Angestellten, wir waren Freunde. Mhm. Also wir waren sehr, sehr gute Freunde. Und das tut dir schon weh, weißt du. Dann hast du schon vielleicht 2-3 Wochen brauchst du zum sagen, was machen wir jetzt, gell? Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich ja allein im also im Sportwagen habe ich immer noch meine paar Dutzend Leute gehabt, gell? Mhm. Und die kannst du nicht einfach auf die Straße stellen. Und wir hatten ja Verträge, wir hatten Sponsorverträge, wir hatten Veranstalterverträge und die musst du ja irgendwie einhalten. Autos hatten wir genug. Ja, haben wir halt weitergemacht. Und vor allem seine Freundin Angelika, die wollte unbedingt, dass wir weitermachen. Sie hat dann nachher bei mir gearbeitet, ja.
Ach, tatsächlich?
Die war noch bei mir im Automatengeschäft, nicht im Motorsport.
Ah, okay. Und dann kam das Jahr 1986. Und also verrückterweise das erfolgreichste Jahr eigentlich beim Motorsport.
Ja, unglaublich, oder? Wir hätten ja 1985 vielleicht schon die Meisterschaft gewonnen. Hm. Ja, uns haben sie ja Wasser reingemacht in Hockenheim, das weiß auch jeder, gell? Wir waren ja in Führung.
Erzähl die Geschichte.
Ja, wir sind mit dem Wasser ausgefallen in Hockenheim. Damals war ich mit dem Herrn Gerhard Berger unterwegs. Ich mit dem zweiten Auto, mit dem Gerhard und ich auf dem gleichen Auto. Und in Hockenheim sind sie dann in Führung ausgeschieden mit Wasser im Tank.
Mit Wasser im Tank?
Ja, Wasser im Tank. Ja.
Wie ist das da reingekommen?
Irgendwer weiß es, ich weiß es nicht. Ja. Und da haben wir halt. Es hat einfach nicht sein müssen, da kommt noch der Unfall, gell? Hm. Und dann 86 hat uns irgendwie das Glück wieder, ist auf die andere Seite gefallen und wir hatten wirklich ein gutes Jahr und wir sind eigentlich das einzige richtige Privatteam, das je Weltmeister wurde. Gegen Werksautos, also wir sind gegen Zwerg gefahren, gegen Porsche, gegen Jaguar und gegen Nissan und ja, wir haben gute Rennen gemacht. Hm. Ohne Stefan, oder? Leider. Mit dem Stefan hätten wir es vielleicht besser geschafft. Es war knapp, aber wir haben gewonnen. Da bin ich heute noch stolz.
Ja, das kannst du auch sein, weil genau das ist es nämlich, was du sagst. Die meisten Privatteams werden ja heute von Werken einfach unterstützt. Ne?
Und zwar nicht ja, so klar. Ich hatte gar keine Unterstützung.
Du hast alle Teile bezahlt, du hast alles gekauft.
Alles. Der hintere und der letzte Schraube musste ich bezahlen, ja. Ja. War ja auch stolz drauf, habe auch alles bekommen, oder? Mhm. Aber ich habe sie mir bezahlt. Mhm. Zweimal haben sie an mir einen Motor gratis revidiert. War aber ihr Fehler, gell? Waren auch in Spa mit dem Pareja. Stell dir vor, der Pareja und ich, wir waren an zweiter Stelle und hätten wahrscheinlich das Rennen gewonnen. Und dann sind immer die Motoren hochgegangen. Und da haben sie mir, aber sonst habe ich nichts bekommen. Nein. Agare.
Das ist nicht gezählt, dass du Saxophon spielen konntest. Mit welchen Fahrern bist du 1986 an den Start gegangen?
Ja, Terry Butzen, Larauri, Pareja, Sigala, ich, Helinski.
Ja. Frank Helinski.
Hatten einen Doppelsieg da in Jerez, gell? Haben sich die Jaguar, drei Jaguar miteinander abgeschossen, gell?
ja, genau, das stimmt.
Wir haben dann einen Doppelsieg gemacht. Und in Le Mans waren wir zwei, wir konnten nie in Le Mans gewinnen. Gell? Einmal sind wir 13 Minuten vor Schluss ausgefallen, an zweiter Stelle. Der erste war todkrank und uns hat es 13 Minuten vor Schluss den Motor geklopft.
Wie oft bist du in Le Mans gestartet? 17 Mal? 14 Mal.
Also ich war 19 Mal in Le Mans und glaube ich 15 oder 16 Mal bin ich gefahren. Okay. Dreimal war ich nur Teamchef. Okay. Aber sicher 14 oder 15 Mal bin ich, glaube ich, schon gefahren. Ja, ja.
Ist wirklich das Verrückte, dass du das nie gewinnen konntest, nein, trotz aller Erfolge und trotz aller Erfahrungen.
Kategorien-Sieg haben wir zweimal gehabt. Zwei Liter damals mit dem 907, weißt du, war mir siebter Gesamtrang, erster 2 Liter und erster Prototyp. Aber Gesamtsieg, das hat nicht sein müssen.
Hat nicht sein müssen. Und das war also eine Viertelstunde vor Schluss.
13 Minuten vor Schluss, ja. Und du musst ja bis Ziellinie kommen. Wir wären immer noch Zweiter gewesen, ja, nach Runden. Aber du musst ja über die Ziellinie fahren.
So, und wo seid ihr ausgerollt?
Hünodier.
Am Ende. Entgegengesetzt quasi, am anderen Ende der Strecke. Hm. Was war da der Fehler am Motor? Ist irgendwas angesaugt?
Wir haben eine Schraube nicht angezogen. Der hätte die erste Stunde hätte die Schraube schon, die ist dann in Trockensumpf reingekommen, ja, angesaugt und da haben wir keinen Öldruck mehr gehabt. Unglaublich, gell?
Das ist echt unglaublich.
Eine Schraube nicht da, das haben sie auch zugegeben. Der Motor, den haben sie mir auch ersetzt, was er jetzt neu gemacht hat. Aber was kannst du, so einen Sieg oder den zweiten Platz, den kannst du nicht zurückgeben, mit Geld, nicht mit nichts, oder?
Nee, nicht wirklich.
Ja, in Spa war es genau dasselbe, gell? Ich habe mit dem Terry Butzen 24 Stunden Spa haben wir geführt, haushoch mit dem BMW-Coupé. Morgens und nach der Mitternacht. 24 Stunden. An den Fahrern lag es nie, es lag immer am Motor. Oder am Getriebe oder am...
Du bist immer eher ein Nachtfahrer gewesen, oder? Bei den Langstreckenrennen?
Ich war sehr gerne in der Nacht, ja, ja, ja. Ich war Nacht immer schneller als am Tag. Gut, der Motor hat mehr PS, gell? Und ich sehe auch mehr, als ich sollte. Das ist heute noch so, gell? Und du kannst die weißen Reifen fahren. Ich war immer der Reifenschoner.
Ja, erzähl mal mehr über deine Reifen. Du hast da einige Male deine Mechaniker geschockt mit aus ihrer Sicht falscher Reifenwahl, oder?
Aha, ja, ob sie richtig waren oder nicht, aber ich war ganz sicher richtig. Ja, wir waren da im Zeltweg, gell, und da hat die USA seine besten Fahrer aufgeboten. Stuck, Ludwig, alle da. Und ich war Pole Position gefahren mit die Yokohama, die gingen damals einfach an verschiedenen Rennstrecken besser. Und dann habe ich gerade Jungs gesagt, du, heute fahre ich mit Qualifiers. Es waren ja nur 12 oder 14 Runden. Und dann haben sie gesagt, der Alte spinnt halt wieder, der spinnt. Der fährt 3 Runden, ja, dann ist das vorbei. Und dann war der Start, gell. Ich war natürlich weit weg, in der ersten Runde war ich schon mit Qualifiers, ist ja klar, gell, wisst ihr, die anderen haben Holzreifen gehabt und ich habe Qualifiers gehabt. Und dann so 3 Runden vor Schluss, gell, auf der Zielgerade, da fährst du ja auch über 300, gell. Hat das gemacht, bum, budi, bum, budi, bum, da waren die Reifen kaputt. Haben sie den Hammer gezeigt und alles und du kommst rein und du fliegst ab. Habe ich zur Antwort gesagt, ist mein Auto, ist mein Leben. Und wir haben das Rennen haushoch gewonnen.
Tatsächlich?
Ja, ja, haushoch. Ja, ja, was wollten die da mit ihren Holzreifen? Ja. Und der Reifen hat so lange gehalten.
Und du hast auch schon mal alle Leute überstimmt, als du mit dem 956 Le Mans gefahren bist, wo alle gesagt haben, du musst das Langheck fahren, oder?
Ja, 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 ja.
962?
Ja, ja, also. Die haben ja die neue Schikane eingebaut. Und dann hat Porsche Werk gesagt, so, wir haben eine Rechnung gemacht, da ging es ums Kurzheck oder Langheck. Und das ist eine offizielle Weisung gekommen von Porsche, aber wir haben ein Studium und alles, ihr müsst Langheck fahren. Und ich habe da so ausgerechnet, gell, wenn wir aus der Kurve rauskommen bis zur ersten Schikane, da verlieren wir nicht viel. Wir bremsen viel später, wir fahren schneller um die Schikane, wir nehmen die Geschwindigkeit mit. Und da war halt mein ich habe manchmal schon einen harten Kopf, weil ich habe gesagt, so, und mein Auto wird so gemacht. Und da war das Training, da also waren wir haushoch überlegen mit dem Kurzheck. Und dann ist das Werk gekommen, die hätten das am liebsten auch umgebaut, aber da ja die Weisung gekommen ist vom Werk, wir müssen Langheck fahren, konnten die das nicht. Ja, ja, wir haben um Mitternacht haben wir fast 3 Runden Vorsprung gehabt aufs Werksauto. Mit dem Kurzheck. die Rechnung ist aufgegangen. Gell? Ich habe gesagt, wir bremsen später, wir fahren schneller rum. Gell? Und stell dir vor, da eine Porsche-Kurve, gell? Da haben wir, das, haben wir die Werksautos außenrum überholt.
Tatsächlich?
Weil der Langhechter macht ja immer so. Gell? Mhm. Und wir sind wie ein Brett gefahren. Oder? Mit einem Kurzheck.
Ja, Wahnsinn.
Da haben sie alle gesagt, ihr schafft es nicht wegen dem Sprit. Gell? Ja, ich sagte, ja, warte mal, oder? Nach 24 Stunden schauen wir mal, oder? Ob wir noch Sprit haben oder nicht. Also wir hatten immer noch genug Sprit gehabt für die letzten 13 Runden. Aber es hat nicht sollen sein.
Ja, Wahnsinn. Kam da mal Norbert Singer an und hat gesagt, ihr habt es richtig gemacht?
Ja, der war dann bei uns und hat gesagt, ihr seid schon kleine Gauner und irgend sowas, hat er gesagt.
Tatsächlich?
Ja, ihr habt es richtig gemacht. Kompliment von ihm. Da habe ich, ja, aber da musst du sagen, wenn so ein Professor kommt da, gell? Aber der hat dann wirklich gesagt, du, ihr seid schon Halunken, glaube ich, ihr habt das richtig gemacht. Und meine Mechaniker waren alle dagegen, alle. Die wollten das nicht machen, er hat gesagt, so. Und dann durften wir noch ein Trainingsauto haben, gell? Dann habe ich mein Auto von Deutscher Rennsportmeisterschaft mitgenommen, mit dem durften wir Qualifying fahren. Mhm. Und das nigelnagelneue Auto von Porsche, das ist neu dahergekommen, mit dem sind wir Rennen gefahren. Und da war dann die Schraube. Aber das war natürlich auch Kurzheck, gell? Genau gleich. Ja, das war ein Hit da.
Der Wahnsinn. Der Poldi von Bayern hat mir mal erzählt, er hat sich ein bisschen über die Getränkewahl von dir gewundert, während des Rennens.
Aha, jojo, das ist... Weißt du, ich bin ein Entlebucher, wir kommen mit 1,0 Promille auf die Welt und das ist noch, da dürfen wir schon mal ein Bier trinken, weißt
du? Also, du sagst das jetzt so zum Spaß, aber du hast tatsächlich vor dem Start noch mal ein Bier getrunken, oder?
Sicher, während dem Rennen auch. Immer. Ich bin immer in der Nacht von 2 bis 5 bin ich gefahren, weil da gibt es die meisten Unfälle in Le Mans.
Ja.
Von 2 bis 5 bauen die Leute die Unfälle. Und ich war der Zuverlässigste, weil ich hellwach bin, weil ich ein Nachtmensch bin. Gell? Mhm. Und dann komme ich zurück, gell? Da gibt es immer einen Käsewurstsalat und ein Bier. Und da kommen die Reporter und sagen, das ist aber nicht dein Ernst. Gell? Sag ich, nein, weißt du, da ist Brunnenwasser drin. Oder? Aber es war schon ein Bier. Gell? Ich musste dann erst um 8 Uhr wieder fahren, dann war das wieder verdampft.
Eben, das ist...
Da meinst du, ich brauche da Medizin. Ich habe noch nie eine Tablette gegessen, seit ich auf der Welt bin. Noch nie. Und da kannst du mir auch nicht da das Glüdelwasser geben, da, wo sie da Medizin sagen, für was? Ich bin ja gesund, wieso soll ich so Plätzchen nehmen da?
Das ist ja immer genau mein Reden. Ne? Das ist, muss man sich gar nicht untersuchen lassen für irgendwas, was man gar nicht hat.
Nein, das wäre mir nur schlecht geworden. Da wäre ich gar nicht mehr so schnell gewesen nachher, wenn ich das gesoffen hätte.
Hast du eigentlich irgendwas außer Bier für deine Fitness getan?
Nicht. Schwimmen tue ich jeden Morgen und jeden Abend.
Ah, okay. Das also, mache ich. Das hast du auch früher schon gemacht, um dich so...
Ja, ja. Aber sonst, wir sind fit von Natur aus. Das
In der Schweiz, die kleinen Bergvölker, die sind einfach...
Ich arbeite 7 Tage die Woche, immer, heute noch. Ja, ich fahre immer noch meine 80.000, 90.000 Kilometer im Jahr. Ja, ich bin eigentlich noch hellwach. Ich mache noch 70, 80 Mal Musik. Was willst du dann? Da musst du mit deinem Leben zufrieden sein.
Ja, das stimmt.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben.
Mit was für einem Auto fährst du die 80.000 Kilometer im Jahr?
Ja, mit dem Jeep.
Das ist ja nicht irgendein Jeep. Also es sah mir schon nach sehr dicken Auspuffrohren am Ende aus.
Aha, das ist alles original. Die Auspuffrohre sind original, hab halt ein bisschen mehr PS wie die anderen Jeeps. Aber den kannst du original so kaufen und das ist mein Liebling.
Okay, erzähl kurz, welcher Jeep das ist.
Ja, das ist ein Truckhawk, heißt er. Hat 710 PS, gell? Er liegt wie ein Brett, gell? Und wenn ich da in Italien die Porsche und Maserati mich plagen wollen, dann muss ich mal zeigen, was ein Jeep ist. Ja, und wenn sie halt nicht weggehen, dann muss ich halt irgendeinen Ausweg suchen und sie vorbeikommen. Und weißt du was? Die gehen alle nach Hause, verkaufen ihren Maserati und ihren Porsche und bestellen so einen Jeep.
Ich kann nicht wissen, wie oft ein Schäfer unter hinten schon an der Heckscheibe dran geklebt hat, wenn du nochmal zwischen kurz durchbeschleunigt hast.
Nein, der ist lieb. Der.
Okay, sehr gut. Sag mal, hast du eigentlich Privatwagen? Hast du da mal irgendwas Besonderes gehabt?
Ja, eigentlich nicht. Also ich habe M1 gehabt, ja, damals.
Also auch tatsächlich so für den Alltag, also als Straßenwagen?
Ja, Alltag. Ich habe schon 40.000, 50.000 Kilometer gemacht mit dem und der 959, aber das hat mich nie begeistert.
959 hattest du auch?
Ja, 59er, ja, ja. Ja, ja, ich war, glaube ich, einer der Ersten, der das Ding bekommen hat. Die Autos waren mir, erstens habe ich immer meinen Schäferhund dabei. Das Zweite ist, ich habe immer Material dabei. Was soll ich mit so einem 959, was soll ich mit einem M1? Ja, das ist gut zum Mädchen, da, aber die, da hatte ich andere Qualitäten, um die ins Auto zu kriegen. Und das ist ein Blödsinn, so ein Auto zu haben, wenn du heute so ein Auto hast, oder? Ich habe Platz, schau mal das Ding an, das ist ein Chip, gell? Es hat Allrad und liegt wie ein Brett und läuft 300 und was willst du noch mehr?
Na, mehr kann man nicht verlangen, oder? Und wer hätte das gedacht, damals, als du 100 Jahre gerade mit 400 runtergefahren bist, dass du 30 Jahre später einen Jeep hast, der mehr Leistung hat, oder?
Ich habe immer Jeep gehabt. Nein, also das, dass er mehr Leistung hat, das hätte ich nie gedacht. Aber du weißt, die Zeit entwickelt sich, gell?
Unglaublich. Es gibt diese Automotor- und Sportvergleich mit Gerhard Berger im F40 und dir im, ja, 59. Ja. Erzähl mal, wie das damals war.
Ja, wir waren da eingeladen von Sportauto, glaube ich, oder Automotor. Ich glaube, Sportauto war es.
Sportauto, ja.
Und dann, Gerhard ist ja bei mir damals schon gefahren, also auf dem gleichen Auto sind wir ja gefahren, da in Hockenheim. Und dann hat Ferrari die Zusage gegeben, jawohl, ihr dürft das machen. Aber 100% sicher haben sie dem F40 mehr Ladedruck gegeben, ja. Und nicht mit normalen 959. Und dann sind wir miteinander gestartet und der Gerhard ist mir natürlich weit davon gefahren, gell. Und beim 959, das Auto hat einfach sehr stark untersteuert. Und irgendwann haben wir halt angehalten, hat gesagt, ja, probiert ihr nochmal, gell, wie geht alles, gell. Dann habe ich mit dem Gerhard ausgemacht, dass wir hinten im Eck, was niemand sieht, die Autos wechseln. Dann bin ich der F40 gefahren und er der 959. Ja, da bin ich ihm davon gefahren. Nur leider haben das die Mechaniker gemerkt. Ja. Ah, da war der Teufel los. Ja. Wir haben dem Gerhard eine Predigt gehalten. Ja, und mich haben sie angeschimpft, habe ich gesagt, was habe ich gemacht? Oder? Ich konnte überhaupt kein Wort Italienisch. Gell? Ich hätte schon können, aber ich wollte nicht. Dann habe ich gesagt, du, was habt ihr mit einem Problem? Ja, das sind die beiden Autos, die sind ganz. Oder? Der Gerhard war natürlich immer kleiner Halunke. Gell? Ich natürlich auch, der Größere. Habe ich gesagt, du, das machen wir doch schnell. Oder? Bin ich erst einmal in einem Ferrari gesessen, gell? Und das ging ja teuflisch, gell, mit dem Ding. Aber die haben ganz sicher da ein bisschen was. Da gab es zweisittige, dreisittige. Die ganze Geschichte über die zwei Autos, gell? Die gibt es heute, glaube ich, irgendwo noch.
Der Gerhard Berger, der durfte ja von Benetton aus nicht mehr für dich fahren, ne? Oder? Den hattest du schon als Fahrer?
Nein, der ist nur ein Rennen für mich gefahren, das war vorher.
Aha, genau. Ja,
eigentlich bin ich ein bisschen mitschuldig, dass der Gerhard wieder einen Cockpit bekommen hat da. Das darf man ruhig sagen, weil die haben gesagt, wenn der Sportwagen fährt, die Formel 1, die Teamchefs, die waren alle sauer, wenn ihre Piloten da in Formel 1 rübergingen zum Sportwagen, weißt du? Oder? Und da waren sie gut. Da hast du gesehen, ja, die Formel 1 sind vielleicht gar nicht so gut, gell?
Ja? Sportwagen war damals eigentlich fast.
Ja, also Sportwagen war sicher so schwierig, also ein bisschen schwieriger, gell, ja, zu fahren. Also, ist meine Meinung. Ich kann mich da nicht. Ich bin nicht Rennen nie mit Formel 1 gefahren, aber offene Autos haben wir ja. Und eigentlich, weißt du, so ein Porsche schnell zu bewegen mit dem ganzen Heck, wo immer, ist schon. Ich war übrigens viel schneller wie der Berger, gell, in Hockenheim. Gell.
Tatsächlich?
Ja, ja. Dann ist er reingekommen. Gell. Eine Viertelstunde bevor Fahrerwechsel gewesen wäre, ist er reingekommen und hat gesagt, ich bin tot, ich kann nicht mehr. Gell. Beim WM-Lauf, gell, wohlverstanden. Und ich habe noch keine Schuhe angehabt, die Dinge offen. Gell.
Und er konnte nicht mehr, er ist einfach unabgesprochen, nein, reingekommen.
Er konnte nicht mehr. Gell. Das konnte nicht mehr. Und dann muss ich mich zuerst wieder kleiden und die Schuhe anziehen und dann bin ich ins Cockpit gegangen. Gell. Ich glaube, wir sind immer noch Vierter geworden oder sowas.
Ja, wie,
Sechster.
Sechster.
Wie trotz allem.
Was nimmt man da für Ausdrücke als Teamchef in den Mund, wenn der Fahrer unabgesprochen reinkommt und sagt, ich bin nicht mehr fit genug?
Ich weiß nicht, was ich ihm alles gesagt habe, aber sicher habe ich gesagt, du bist ein hure Baby. Genau das habe ich ihm sicher gesagt. Der konnte nicht mehr, der war kaputt. Stell dir vor, der war kaputt.
So fordernd, oder, solche Autos zu fahren?
Gut, es war sehr, sehr heiß, gell? Und die Füße haben gebrannt. von Pedalerie da unten, da ist es sau heiß geworden. Gell. Und, aber du, also man kann ja auf die Zähne beißen. Gell. Kommt dann einfach rein, unangemeldet. Er hat nicht mal einen Funk gemacht, er ist einfach reingekommen. Da war das Jägermeisterauto. Ah, da war ich schon sauer auf ihn. Also wir werden da unter die ersten drei gefahren.
Sehr hart. Oder? Machen, was sie wollen. Dann hast du dir irgendwann gesagt, warum versuche ich nicht mal Formel 1?
Ja, das Problem war natürlich, wir waren Weltmeister. Da sind die Sponsoren gekommen. Die Sponsoren haben gesagt, so weit jetzt, wir müssen eine Stufe höher gehen. Oder? Ja, was ist eine Stufe höher? Nach Sportwagen gibt es ja nur Formel 1, gell? Habe ich mich überreden lassen. Und dann habe ich da mit Euro Racing, das war ja früher das Alpha-Team, Euro Alpha, dann bin ich nach Italien gegangen. Dann hatten wir mit Ecki, Schimpf, abgemacht, dass ich die Verbindung habe mit Piech, Audi, die hatten einen Motor fertig.
Audi hat einen Formel-1-Motor fertig?
Die hatten damals einen Formel-1-Motor fertig, ja.
Okay.
Und die wollten eigentlich mir den geben und Piech kannte ich auch, weil er ist mit dem Piech in die Schule gegangen, in Kastanienbaum, mein Sohn.
Tatsächlich, Sascha?
Ja, ja, die sind in Kastanienbaum, haben die gewohnt, bei Porsche und Piech, oder?
Okay.
Da habe ich nie im Leben gedacht, dass mich so jemand enttäuscht, gell? Und dann habe ich mit den Saudis einen Vertrag gehabt für 38 Millionen Dollar. Und die Saudis haben dann gesagt, wenn da kein Audi-Motor reinkommt, ist unser Vertrag ungültig. Aber es war ein 38-seitiger Vertrag. Und da stand nie von dem was drin, welcher Motor, gell?
Und die Saudis hätten einfach Sponsorgeld gegeben, also irgendwie
38 Millionen Dollar für 3 Jahre.
Okay.
Das war damals, hätte gereicht. Und dann haben die jede 14 Tage haben sie gesagt, ja, nächste Woche bezahlen wir. Ja, und ich habe 3 Jahre lang aus meinem Sack Formel 1 bezahlt, mit ganz wenig Sponsorgelder, gell? Also im Verhältnis natürlich. Gell? Das war vielleicht gleich viel wie vorher, aber Formel 1 kostet ja auch 10-mal mehr. Ja, dann nach 3 Jahren muss ich halt aufhören, sonst wäre ich kaputt gegangen. Ja, 88, 89, 90 habe ich Formel 1 gemacht. Das war das Dümmste, was ich gemacht habe, wer macht keine Dummheiten. Gell? Einer heiratet eine böse Frau, gell, und der andere hat sonst Pech im Leben. Und ich habe Formel 1 gemacht.
Aber kannst du dir das im Nachhinein erklären? Ich meine, du warst so der Wahnsinns-Teamchef, bist Weltmeister als Privatteam geworden, aber Formel 1, ist das so eine andere Welt? Oder hast du da einfach mit Euro Racing aufs falsche Pferd gesetzt?
Nein. Wir hatten ein super Chassis, gell?
Aha.
Wir sind in Monaco lange in vierte Stelle gefahren, gell? Und dann wären wir ganz sicher Dritter oder Zweiter geworden. Da lasst der Lauri 4 Runden vor Schluss fährt er ja im Schwimmbad in das Zeug rein. Gell? Weißt du, das war so ein Punkt. Und dann darfst du nicht vergessen, waren 36 Autos waren da. Gell? Und nur 26 durften dann starten. 10 musste vorher schon wieder nach Hause gehen. Du musst in die Vorqualifikation. Und die haben wir ja doch ein paar Mal gut überstanden. Gell?
Wahnsinn.
Das war einfach ein falscher Moment, oder?
Mhm.
Aber wer macht keine Fehler? Ich habe den Fehler gemacht, den gebe ich auch zu. Und ja. Verstehst du, wenn ich jetzt weitergefahren wäre, kein Formel 1, gell, da wäre ich vielleicht jetzt so Millionär, gell. Ich wäre vielleicht so breit, würde da irgendwo in Florida am Meer sitzen, oder? Und wüsste nichts mehr, was anzufangen. Und da läuft ein schönes Mädchen vorbei, gell. Und dann müsste ich immer denken, oh Herrgott, du hast mir das Können genommen, nimm mir bitte auch das Wollen. Oh. Das ist mir verschont geblieben, weil ich muss jeden Tag arbeiten.
Es wirkt so, als würdest du es gerne machen.
Ja, sicher mache ich es gerne. Ja. Also lieber wieder. Aber du weißt ja nie, was die reichen Leute alles machen, gell?
Ja, stimmt.
Weil ich habe schon sehr viel Geld verlocht da, gell? Also ich habe...
Weißt du,
ganz klar.
Wie viel Geld
ich habe alles bezahlt in meinem Leben, ja, alles. Und ich war ja 20 Millionen im Minus, gell?
Dann 20 Millionen?
Ja, Ende Formel 1, ja. Also ich habe mehr gebracht, aber das andere habe ich schon bezahlt gehabt. Da habe ich alle meine Renaults verkauft. Ich habe ja 4 M1 gehabt, gell? Wir haben die neuen Porsche 962 gehabt, gell? Ich habe noch Häuser gehabt. Ich habe Weinkeller gehabt, die waren 4-mal so groß wie der hier. Alles verkauft und dann war ich wieder auf Null. Aber das Schlimmste ist, wenn du so jede Woche auf der ersten Seite da in der Schweizer Tageszeitung kommst, gell? Da musst du nirgends mehr hingehen, um einen Franken zu. Ich musste alles selber holen. Und es gibt, wenn du so dran bist, wie ich damals dran war, dann gibt es drei Möglichkeiten, nicht mehr. Eines ist, verschwindest. Das zweite ist, du wanderst aus. Und das dritte ist, du schaust morgen in den Spiegel, schaust dir in deine eigenen Augen und sagst, Junge, wir packen's. Es gibt nur die drei Möglichkeiten, es gibt nicht mehr. Eine habe ich gepackt. Ich bin ja noch da, gell?
Aber es ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man die Banken, die 20, 30 Jahre vorher Millionen mit dir gemacht haben, wenn die dich wegen so zwei, drei Geschichten dann einfach im Stich lassen.
Die musst du verstehen, gell? Die musst du verstehen. Ich musste dann also wirklich mit Steinen und mit Dreck wieder anfangen zu arbeiten. Gell?
Ganz bei Null, ne? Bei minus 20 Millionen eigentlich, nicht bei Null, sondern...
Ja, was sie natürlich schon gestaunt haben, ist, dass ich alles zurückbezahlt habe, gell? Alle Leute, gell? Auch die, die es vielleicht nicht zugute hatten, aber es war ein bisschen schlecht geschrieben, gell? Ja, ich möchte ja jetzt keine Namen nennen, gell? Aber ich habe Fahrer gehabt, da hat der Fahrer gebürgt, gell? Und dann ist das Geld halt nicht gekommen. Aber das, was willst du? Musst du drüber hinwegschauen.
Das ist so dein Hauptcharaktermerkmal, dass du jedem verzeihst und dass du irgendwie immer deine Freunde nicht nehmen lässt, ne? Und immer fröhlich bleibst.
Ich kenne Leute, die haben Millionen, viele, viele Millionen, die sind nicht gesund. Die würden alle ihre Millionen hergeben, sofort, wenn sie gesund werden. Schau mal, und ich bin gesund. Schau mal, so ein alter Esel an, da mit 78, der noch immer den Teufel im Kopf und überall hat, oder? Das gibt's ja gar nicht, oder? Genau.
Stimmt.
Morgen früh mache ich Musik, genau. Um 11 Uhr spiele ich da, machen wir Matine. Ja, da spielen wir bis Nachmittag um 5.
Tatsächlich? Und du stehst am Saxophon, oder was?
Ja, ja, und Klavier, beides. Wir wechseln uns ab, weißt du? Und was willst du noch mehr? Einmal musst du zufrieden sein im Leben, ja. Habe keine böse Frau mehr, gell? Und bin 55 Jahre glücklich geschieden. Das ist alles.
Der Retti, also haben Sie auch im Retterat von der Tankstelle am Nürburgring, der hat so von dir geschwärmt und dass alle Gastronomen dich in der Nähe immer geliebt haben, wenn du da hingekommen bist. Und der hat gesagt, du bist immer mit zwei Frauen, einem Jungen und einem Hund angetanzt. Vielleicht ist das Geheimrezept.
Darf ich dir eine Frage stellen?
Frag mich nicht, wie viele Frauen ich habe.
Wieso hast du nur eine Frau, wenn es so viele gibt auf der Welt?
Du hast vollkommen recht. Eigentlich machst du alles richtig. Sind es noch zwei Frauen oder sind es schon mehrere? Weil das sind ja noch mehr Frauen.
Nein, zwei reicht aus. Das ist schon gut so. Das passt schon so.
Okay. Hund liegt ja auch noch zu deinen Füßen, sehe ich gerade. Also, das ist nicht so.
Der Hund, ja. Ja, das ist mein Liebling, ja. Das ist einfach die Reserve. Ja, wenn beide spinnen, dann habe ich noch den Hund. Weil der spinnt nicht.
Du bist auch noch mal Rennen gefahren irgendwann später, oder? Um die Jahrtausendwende bist du mal wieder in Le Mans angetreten.
Ja. Wir waren ja dreimal in Le Mans. Weißt du, in Le Mans. Ja, wir waren auch in Daytona. Bin in Daytona gefahren. Da waren wir Siebter, gell? Gesamtraum. Mit dem GT. Todd Schweiber. Und in Le Mans auch, da bin ich auch aufgeflogen mit 300. Reifenschaden hinten links. Das Bild geht ja heute noch um die Welt, gell? Da haben sie immer Reklame gemacht. Aber auch das erschüttert uns nicht, oder? Ich wollte einfach die zwei Rennen noch fahren. Das war auch kein Problem, gell? Ich habe da nicht Zeit verloren. Ich war dabei.
Sitzt du jetzt eigentlich noch in irgendein Rennauto?
Ich gehe ab und zu mit dem Tony Seiler seine Corvette. Da die Renn-Corvette. Fahren wir hier und da noch, ja.
Wo fahrt ihr damit?
Ja, in Dijon.
Ah, okay.
Jetzt wieder nach Spa. Arnaud Durand, da in Elsass. Also, du musst immer schauen, ob das Hintere mit dem Kopf noch zusammenspielt. Das musst du wissen. Ja. Wenn das noch stimmt, dann passt's. Das passt bei mir.
Walter, ich hoffe, du bleibst noch lange, lange so gesund wie jetzt, ohne Tabletten. Und das Tolle ist ja, wenn du Mitte 90 bist und das Gefühl hast, dir geht es nicht gut, dann hast du immer noch Tabletten, die man nehmen kann.
Ja, aber ich ganz nehme neue Erfahrung. Das wird es nie geben, Tabletten.
Andere werden mit Mitte 50 chemisch am Leben gehalten. Du hast
die Chemie nicht. Verdient viel zu viel und deswegen fresse ich keine Tablette.
Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Erdöl ausgeht, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
Ja, mit dem Jeep in Spa-Francorchamps.
Mit dem Jeep?
Ja.
In Spa-Francorchamps?
Ja. Ich wollte schon lange mit dem Jeep auf die Rennstrecke. Und Spa ist natürlich meine Lieblingsstrecke, oder? War ich immer eigentlich bei den Leuten. Ich habe gerne gehabt, die schnellen Ecken. Und der Jeep, da müssen sie mal reinsitzen, ja. Verkehrt dir alles.
Ich muss mir den gleich nochmal anschauen. So, du warst immer der Typ für die schnellen Rennstrecken, oder?
Ja.
Die lagen dir mehr. Ja. Welche waren das? Spa? Ja.
Monza. Alte Hockenheim. Das alte Silverstone.
Okay.
Fuji. Das waren. Und Südafrika natürlich. Das kommt halt vom Berg, weißt du? Mir hat das nie was ausgemacht. Viele Leute haben ja ein bisschen Respekt. Und wie heißt das? Nicht Laguna Seca, wie heißt das? Sebring, wo man sieht, ja? Sebring auch. Das ist auch. Okay. Habe ich den Stuck, habe ich geärgert da. Okay. Also mit dem BMW und ich mit dem Salin.
Ist eigentlich unglaublich, was du das für ein Kraftakt alleine ist, die ganzen Autos pünktlich zur Rennstrecke zu stellen. Ist wahrscheinlich fast noch schwieriger, als die Rennen zu fahren. Ist diese ganzen Mechaniker, das Team, das ganze Zeugs und Kraft und Ersatzteile überall auf der Welt als Privatteam hinzustellen. Ne? Ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt.
Ja, Martin. Wir haben es geschafft. Und schau mal, arbeiten ist gesund. Schau mich an.
Beeindruckend.
Arbeiten ist gesund.
Walter Brun, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern geschehen. Carsten, alles klar.
So, Walter Brun. Hab ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Und bevor ihr euch jetzt auf die Suche nach einer zweiten Frau begebt, freue ich mich über eure Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr die alte Schule auch noch abonniert. Ich mache mir jetzt einen Entebuchler Kaffee und an meiner teilweise wegkippenden Stimme eben konntet ihr erahnen, dass ich ihn vor dem Interview probieren musste. Und ja, wir haben während der Aufnahme auch im Weinkeller gesessen. Und nicht nur das. Nächste Woche bin ich dann wieder nüchtern und dann habe ich einen ganz besonderen Gast für euch am Start, bevor ich mich in eine kurze Weihnachtspause verabschiede. Aber zur Überbrückung denke ich mir noch irgendwas aus. Versprochen. Macht's gut und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.